Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Der Predigttext für heute Abend, er steht im 13. Kapitel des Johannesevangeliums. Vor dem Passafest aber erkannte Jesus, dass seine Stunde gekommen war, dass er aus dieser Welt ginge zum Vater. Wie er die Seinen geliebt hatte, die in der Welt waren, so liebte er sie bis ans Ende. Und nach dem Abendessen, als schon der Teufel dem Judas, dem Sohn des Simon Iskariot, ins Herz gegeben hatte, dass er ihn verriete. Jesus aber wusste, dass ihm der Vater alles in seine Hände gegeben hatte und dass er von Gott gekommen war und zu Gott ging. Da stand er vom Mahl auf, legte seine Kleider ab und nahm einen Schurz und umgürtete sich. Danach goss er Wasser in ein Becken, fing an, den Jüngern die Füße zu waschen und zu trocknen mit dem Schurz, mit dem er umgürtet war. Da kam er zu Simon Petrus und er sprach zu ihm: Herr, du wäschst mir die Füße? Jesus antwortete und sprach: Was ich tue, das verstehst du jetzt nicht. Du wirst es aber hernach erfahren. Und da sprach Petrus zu ihm: Nimmermehr sollst du mir die Füße waschen. Und Jesus antwortete: Wenn ich dich nicht wasche, so hast du kein Teil an mir. Und so spricht zu ihm Simon Petrus: Herr, nicht die Füße allein, sondern auch die Hände und das Haupt. Spricht Jesus zu ihm: Wer gewaschen ist, bedarf nichts, als dass ihm die Füße gewaschen werden. Er ist vielmehr ganz rein. Und ihr seid rein, aber nicht alle. Denn er wusste, wer ihn verraten würde, und darum sprach er: Ihr seid nicht alle rein. Als er nun ihre Füße gewaschen hatte, nahm er seine Kleider und setzte sich wieder nieder und sprach zu ihnen: Wisst ihr, was ich euch getan habe? Ihr nennt mich Meister und Herr und sagt es mit Recht, denn ich bin's auch. Wenn nun ich, euer Herr und Meister, euch die Füße gewaschen habe, so sollt auch ihr euch untereinander die Füße waschen. Denn ein Beispiel habe ich euch gegeben, damit ihr tut, wie ich euch getan habe. Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch geliebt habe, damit auch ihr einander lieb habt. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Liebe Gemeinde, der ein oder andere wird sich wundern, dass wir heute über diesen Bericht von der Fußwaschung nachdenken. Am Abend des Gründonnerstags, da geht es doch um die Einsetzung des Abendmahls. Doch an der Stelle des Abendmahlsberichts bei den anderen drei Evangelien erzählt das Johannesevangelium eben davon, dass Jesus während der Mahlzeit wie ein Sklave seinen Jüngern die Füße wäscht. Und über dieser Fußwaschung schwebt wie eine dunkle Wolke bereits jetzt die Ankündigung des Verrats durch Judas. Jesus aß mit seinen Jüngern zu Abend, und der Teufel hatte Judas schon den Gedanken eingegeben, Jesus zu verraten. Verrat. Das ist das Gegenteil von liebevoller Zuwendung. Denn hinter Verrat, da steht immer die Absicht zu schaden. Judas verrät Jesus an die Vertreter des Hohen Rates und vollzieht damit eine Trennung von ihm. War er sich dessen bewusst, welche Folge dieser Verrat für Jesus und alle diejenigen, die mit ihm verbunden waren, haben würde? Diese Frage bleibt offen. Aber während Judas die Trennung von Jesus und den anderen vollzieht, durch diesen Verrat, durch die Auslieferung an Jesu feindliche Religionsbehörde, genau zu dieser Zeit gibt Jesus seinen Jüngern einen ganz deutlichen Beweis seiner Liebe, seiner demütigen Fürsorge für sie und seiner Opferbereitschaft. Und das Johannesevangelium betont in diesem Zusammenhang, dass nicht Judas, sondern Jesus derjenige ist, der hier den Gang der Dinge bestimmt. Und das gilt nicht nur deshalb, weil Jesus vom Vater kommt und damit Anteil an Gottes Macht hat, sondern gerade auch deshalb, weil liebevolle Fürsorge und Opferbereitschaft so viel stärker sind als Verrat und Bosheit. Während dieses Abendessens kurz vor dem Passafest, da weiß Jesus schon, dass er bald die Welt verlassen und zum Vater gehen wird. Und da gibt er seinen Jüngern einen letzten und einen äußersten Beweis seiner Liebe. Im Wissen um die vom Vater bestimmte Stunde, im Wissen um den kommenden Verrat des Judas, im Wissen um seine Herrlichkeit und Macht als der, der von Gott kommt, steht er auf. Er unterbricht das Abendessen und er beginnt, seinen Jüngern die Füße zu waschen. Und diese Szene, die ist in diesem eigentlich so komplizierten Text ganz realistisch beschrieben. Und wir können uns beim Hören vorstellen, wie das Gespräch unter den Jüngern vermutlich verstummt, wie ein Staunen und Kopfschütteln durch die Reihen geht. Was um aller Herrgotts Namen tut Jesus da? Er ist doch ihr Lehrer. Er ist doch der, durch den sie einen offenen Himmel erfahren haben. Er ist doch Gottes rettende und freundliche Gegenwart. Die Jünger, sie sind einiges von Jesus gewohnt. Aber dürfen sie zulassen, dass Jesus sich so auf diese Art und Weise erniedrigt? Dass er sich einem Sklaven gleich macht? Zerstört das nicht das ganze Bild als Gesandter und als Sohn Gottes? Wie will Jesus denn seine Jüngergemeinde führen? Wie will er denn für Ordnung sagen, wenn er sich so sehr nicht an die gesellschaftlichen Regeln hält? Wie will er diese Organisation, so kann man es ja sagen, führen, wenn er seinen Untergebenen die Füße wäscht? Sind wir ehrlich, haben wir schon mal von einem Wirtschaftsboss gehört, der seinen Mitarbeitern die Füße gewaschen hat? Oder wenn wir weg von diesem Bild der Fußwaschung gehen, der vielleicht sich um die ständig dreckigen Toiletten in der Firma gekümmert hat, um seinen Mitarbeitern als gutes Beispiel voranzugehen? Ich glaube, diese Art von Boss werden wir nicht finden. Und was Jesus da tut, das ist in damaliger, aber auch in heutiger Zeit einfach sehr ungewöhnlich. Und Petrus, der, kann man fast sagen, als Sprecher der Jünger fungiert, der äußert als erstes seine Bedenken. Zuerst, da fragt er, aber dann tritt er ganz deutlich in Ablehnung: Niemals sollst du meine Füße waschen. Jesus, du bist kein Sklave, das ist nicht deine Rolle. Petrus, er traut sich zu widersprechen. Und Jesus, er hat offensichtlich von seinen Jüngern kein kritikloses Mitlaufen gefordert, so wie es in anderen autoritären Gruppen manchmal am Arbeitsplatz üblich ist. Auch wenn Petrus am Ende klein beigeben muss, steht er doch zu seiner Kritik. Und auch Jesus lässt ihn stehen. Und ich glaube, das hat ganz viel mit seiner Beziehung zu tun und mit dem Wunsch, ganz fest, ganz unbedingt zu Jesus zu gehören. Jesus, wie immer er kennt ja seinen Freund Petrus, hat ganz geduldig reagiert und ihn zuerst mal im Vertrauen gebeten. Was ich tue, das kannst du jetzt noch nicht verstehen, aber später, da wirst du es begreifen. Und das war doch schon immer die Erfahrung der Frauen und Männer, die da mit Jesus unterwegs waren, dass sie erst nach und nach die Worte und Taten Jesu verstanden haben. Erst nach und nach wurde ihnen Gottes manchmal fremdes Handeln durch Jesus offenbar. Aber sie haben Schritte des Vertrauens gemacht und haben dabei erkannt, dass Jesu Weg mit ihnen sie getragen hat. Und darum bittet Jesus Petrus auch jetzt um sein Vertrauen. Aber diesmal kann er Petrus nicht erreichen. Und deshalb konfrontiert Jesus ihn mit der Folge seiner Ablehnung. Wenn ich dir nicht die Füße wasche, dann hast du keinen Anteil an mir und an dem, was ich bringe. Es gibt hier nur entweder oder. Aber was meint Jesus damit, dass jetzt diese Fußwaschung Zeichen ist für die Teilhabe an ihm jetzt und in Zukunft? Petrus, er war doch schon sein Jünger, er war sein Begleiter, sein Freund. Was sollte denn dem noch zugefügt werden? Was eigentlich deutet Jesu an mit der Zeichenhandlung der Fußwaschung? Ganz offensichtlich reicht es nicht, von Jesus zu lernen. Und offensichtlich genügt es auch nicht, seine Worte umzusetzen. Offensichtlich muss Petrus und muss natürlich auch jede und jeder von uns hier den Dienst von Jesus annehmen, um zu ihm zu gehören. Du kannst nur zu mir gehören, wenn ich dir dienen darf. Das ist die Botschaft. Aber was bewirkt dieser Dienst? Und das wird deutlich, wenn Petrus nun in so einer Art Überreaktion von Jesus eben nicht nur die Füße, sondern dann auch die Hände und den Kopf gewaschen haben will. Unnötig. Das Waschen der Füße ist Zeichen für den Dienst Jesu, für Petrus und für alle, die durch ihn zu Gott kommen. Jesus bildet also mit der Fußwaschung ab, was noch geschehen wird. Sein niedrigster Dienst für seine Jünger und für alle, die ihm folgen, das ist sein Sterben am Kreuz zur Vergebung der Sünden. Zu Jesus gehört man nicht dadurch, dass man ihn gut findet, dass man einen Daumen hoch schickt, ein Like setzt. Es reicht nicht, einfach Gutes zu tun. Zu Jesus gehört nur, wer seinen Dienst annimmt und wer seine Lebenshingabe als Opfer für unsere Sünde annimmt. Jesus ist eine Art Brückenbauer zwischen Mensch und Gott. Denn durch Jesu Sterben am Kreuz kann Gottes Gnade überfließend sein. Nicht, weil das ganz automatisch so wäre, sondern weil Gott das so sieht. Und was feiern wir eigentlich anderes im Abendmahl als diese überfließende Gnade Gottes? Denn unter den Zeichen von Brot und Wein, da nehmen wir das Gnadengeschenk der Versöhnung mit Gott durch das Opfer von Jesus an. Wir bekennen uns als der Gnade Gottes bedürftig. Petrus, er repräsentiert in seiner anfänglichen Ablehnung einen Menschen, der sich mit religiöser Erkenntnis und mit guten Werken genügen lässt, aber so tut, als ob er Gottes Gnade nicht braucht. Die Basis unseres Vertrauens zu Gott ist aber nicht unser Tun oder Erkennen, sondern das Wunder seiner Gnade, die durch Jesus Christus geschehen ist. Und das ist wohl das größte Hindernis für das Leben der christlichen Gemeinde. Ein Glaube, der nichts vom Dienst Jesu weiß und eine Liebe, die sich in Werken der Mitmenschlichkeit erschöpft, aber nicht bereit oder fähig ist, den konkreten Nächsten auch anzunehmen. Dieser Nächste, der hat seine Stärken und Schwächen, auch seine Begrenzungen und Irrwege. Er oder sie ist Konkurrent, vielleicht sogar Gegner. In Korinth, das lesen wir im ersten Brief an die Korinther, da hat man sich in verschiedene Parteien aufgespaltet, sich gegenseitig beobachtet und belauert. Wer ist größer? Wer macht es besser und wer hat mehr Heiligen Geist in sich? Es ist gar nicht zu bestreiten, dass wir allesamt begrenzt sind oder besser irgendwie defizitär. Aber dann lasst uns doch hinschauen auf Jesu Demut und davon lernen. Denn wenn der demütig war, der doch unser Heiland ist, dann sollten doch wir es erst recht lernen. Platzhirsch darf nur einer sein, nämlich Jesu und keiner sonst. Und ich bestreite nicht, dass es manchmal harte Auseinandersetzungen gibt und auch geben muss. Aber daran, wie wir sie führen, daran wird sichtbar, ob wir zu Jesus gehören. Denn es kann unter Umständen nötig sein, dass wir auf unser Recht verzichten. Es kann nötig sein, dass wir Unrecht ertragen. Gott schaffe mir Recht. Nicht ohne Grund, sagt das der Psalmbeter. Gott ist ein gerechter Richter, der seinen Leuten, die anhaltend beten und glauben, Recht schafft. Und in der Spur Jesu zu gehen, darauf kommt es an. Und zu spüren, dass wir das nicht aus eigener Kraft können, das ist das Entscheidende. Ehrliche Liebe in der Gemeinde, die Jesus ihren Herrn nennt, das verkündigt so viel stärker die Botschaft des Evangeliums, als Worte es können. Taten aus ehrlicher Liebe. Sie sind Zeichen für das Heil, das Gott in Jesus schenkt. Und genauso gilt auch das Gegenteil. Alle Grabenkriege und Intrigen, aller Streit, der nicht ehrlich und liebevoll ausgetragen wird. Das bedeutet auch, dass Streitende sich eigentlich entschuldigen können, vielleicht das Unrecht ertragen. Das ist das beste Mittel, eine Gemeinde geistlich zu töten. Wir sollen also anfangen, uns selbst und unseren Nächsten im Licht der Gnade zu sehen. Denn im Licht der Gnade können wir die dunklen und die schuldhaften Seiten unserer Lebensführung in den Blick bekommen. Wir können erkennen, was es für uns selbst und unsere Mitmenschen bedeutet, wenn wir uns bestimmen lassen von Überheblichkeit, von Neid, Gier, von Hass, von unserer Ich-Bezogenheit. Gottes Gnade, sie ermöglicht Veränderung, weil sie Umkehr und Vergebung ermöglicht. Also sei mit dir selbst und anderen barmherzig, denn Gott ist in Jesus gut zu dir. Nimm Gottes Fürsorge und nimm Gottes Reichtum an. Freue dich daran. Gebrauche, was er dir an Gaben und Gütern geschenkt hat und gönne das auch den anderen. Jesus hat uns ein Beispiel der Liebe gegeben. Von Gott Begnadigte, die müssen nicht mehr herrschen, die dürfen dienen. Denn Jesus sagt, ich gebe euch ein neues Gebot. Ihr sollt einander lieben. Genauso wie ich euch geliebt habe, sollt ihr einander lieben. Und an eurer Liebe zueinander werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere menschliche Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen.